Hallo und herzlich willkommen zum SOMA-Pod, der Podcast von SOMA e.V., der Selbsthilfeorganisation für Menschen mit anorektaler Fehlbildung, Morbus Hirschsprung und Kloakenextrophie. Erfahre mehr über unseren Alltag mit dieser seltenen Fehlbildung. Der SOMA-Pod ist deine etwas andere Unterhaltung im Badezimmer.
Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir sitzen hier beim Podcast-Wochenende in München. In dieser Folge geht es um Morbus Hirschsprung. Was ist das überhaupt?
Abkürzung MH steht für Morbus Hirschsprung. Mit Morbus Hirschsprung wird man geboren. Morbus ist ein anderes Wort für Krankheit. Morbus Hirschsprung ist eine angeborene Fehlbildung des Enddarms. Kurz gefasst, im Dickdarm fehlen Nervenzellen, sodass dieser sich nicht richtig bewegen kann. Der Stuhl kann nicht transportiert werden. Auch diese Fehlbildung wird meist nach der Geburt festgestellt und behandelt. Die Behandlung ist abhängig von der jeweiligen Ausprägung. Häufig sind auch hier Operationen im Säuglings- oder Kleinkindalter notwendig. Trotzdem können weiterhin Probleme mit der Darmentleerung bestehen bleiben, weil immer auch nach der Operation dem Schließmuskel des Anus die Fähigkeit fehlt, sich dabei normal zu entspannen. Eine lebenslange medizinische Versorgung ist für die Betroffenen sehr wichtig. Auch Morbus Hirschsprung ist eine seltene Erkrankung, mit der in Deutschland ungefähr 140 Kinder im Jahr geboren werden.
Heute im Podcaststudio Paula und meine Wenigkeit alias Jan. Paula wurde selbst mit Morbus Hirschsprung geboren und ich selber mit der anorektalen Fehlbildung. Aber erstmal, hi Paula und ein Dankeschön, dass du für uns Zeit genommen hast. Stell dich doch bitte mal kurz vor.
Ja, hi. Ich freue mich auch, dass ich hier sein darf. Genau, ich bin die Paula. Ich bin 23 Jahre alt und Studentin, genau. Und bin eben mit Morbus Hirschsprung geboren worden.
Jetzt sitzen wir hier im Podcast-Workshop. Haben schon ein paar Tage hier hinter uns. Wir sehen ja hier schon die Aufgaben, die immer weiter nach rechts rücken, die kleinen Kärtchen. Ich finde, waren schon recht produktiv. Oder was hältst du von dem Tag hier?
Ja, auf jeden Fall. Also wir können ja mal für unsere Hörer erklären. Wir haben hier so eine große Wand stehen, wo wir alle unsere Aufgaben dran gepinnt haben, um eben die Podcast-Folgen für euch fertigzustellen. Und genau, da haben wir immer unsere Aufgaben dran gepinnt und die können wir dann immer schön abhaken, wenn wir sie fertig haben. Und da ist schon einiges vorangegangen und wir haben auch gestern Abend ganz lange bis 23 Uhr hier gesessen und waren sehr fleißig und ja, das macht sehr viel Spaß und genau, ich freue mich aufs Ergebnis. Das könnt ihr ja dann alle hören.
Also bleibt dran, es bleibt spannend.
Genau.
Ja, jetzt hatten wir ja vorhin gehört, dass es verschiedene Ausprägungen von Morbus Hirschsprung gibt. Welche Ausprägungen sind denn bei dir?
Also das ist so, mit Morbus Hirschsprung wird man ja geboren und es gibt da verschiedene Varianten und die unterscheiden sich darin, es ist so, dass vom Anus ab beginnend die Nervenzellen, die für die Bewegung des Darmes zuständig sind, eben in einer bestimmten Länge nicht vorhanden sind. Also es kann sein, dass es nur unten das letzte Stück, also das letzte Stück Darm, Dickdarm vor dem Anus betroffen ist und dort diese Nervenzellen nicht vorhanden sind. Oder, und so ist es bei mir, es kann auch sein, dass eben bis hin zu der gesamte Dickdarm bis rein in den Dünndarm diese Nervenzellen nicht vorhanden sind. Und das führt halt dazu, dass der Darm sich dann nicht bewegen kann und eben den Stuhl nicht weiter transportieren kann. Und dann, und so war es auch bei mir, wird der Teil, der eben die Nervenzellen nicht hat, vom Dickdarm entfernt, im besten Fall Kleinkindalter. Genau.
Das hört sich auf jeden Fall schon sehr komplex an. Habe ich auch selbst hier im Podcast schon wieder was Neues gelernt. Und welche Ausprägungen hast du dann genau bei dir?
Genau, also ich hatte eine lange Variante, wo der gesamte Dickdarm ohne diese Nervenzellen waren und dann eben auch ein Stück bis in den Dünndarm rein. Und das Ganze nennt sich dann Zülzer-Wilson-Syndrom.
Und hast du denn dann auch noch andere Einschränkungen, außer Morbus Hirschsprung noch begleite?
Also was bei mir noch dazu kommt, ist, dass die Nieren ein bisschen eingeschränkt sind in der Funktion. Aber das ist jetzt nicht so, dass das mich sehr beeinträchtigt im Alltag. Und ich habe eine Skoliose, also eine Verkrümmung der Wirbelsäule.
Da haben wir schon mal was gemeinsam. Und zwar die Skoliose. Die habe ich auch tatsächlich, ja.
Ach, cool.
Hast du denn da Hilfsmittel, um da besser durch den Tag mitzukommen, durchzukommen?
Ja, genau. Also aufgrund des Hirschsprungs habe ich ein Ileostoma, also einen künstlichen Darmausgang für den Dünndarm dann entsprechend. Und dafür gibt es verschiedene Sachen, die man dann nutzt. Also das heißt, man hat eine Platte, die man auf den Bauch klebt, wo dann quasi der Darm aus dem Bauch rauskommt. Also ich erkläre das immer als einen Umweg für den Darm sozusagen, oder wie eine Umleitung für den Darm. Und dann wird der Darm aus der Bauchdecke rausgeführt und da hat man dann eine Platte, die man da drauf klebt, wo ein Plastikbeutel dran ist und da kann dann halt der Stuhl reingehen. Und das ist auch geruchsdicht und genau, das ist meine Art der Hilfsmittel, die mir so durch den Alltag helfen.
Okay, das ist ja schon mal top, dass es da so Sachen gibt, aber schränkt dich das denn sonst noch irgendwie im Alltag ein oder inwiefern gehst du da im Alltag mit um?
Also der Hirschsprung an sich, das wurde bei mir ja dann auch in den Kinderjahren operiert und wurde dann eben der Dickdarm entfernt und jetzt habe ich dann eben noch den Rest vom Dünndarm und das hat dann zum Beispiel Auswirkungen, dass ich gewisse Sachen nicht essen darf, also alles, was sehr faserig ist, zum Beispiel Spargel oder so, das kennst du ja bestimmt auch, dass irgendwelche Sachen du nicht essen kannst. Wie ist das so bei dir?
Bei mir auch tatsächlich, ja, das war mal früher mit Spargel und so. Also jetzt mittlerweile hat sich das schon um einiges verbessert. Nicht immer gut, ja, aber das merke ich auch immer, wenn ich jetzt Sport mache viel, dann kommt mein Darm damit meistens gut zurecht. Ja,
Ja,
von
cool,
daher.
spannend. Ja, genau, also das kenne ich halt auch, dass ich gewisse Sachen nicht früher gar nicht essen konnte und dass sich heute mittlerweile sehr viel gebessert hat und zum Beispiel so Sachen wie Tomaten oder Paprika oder so, was ich heute ohne Probleme essen kann. Genau. Paar wenige Sachen sind geblieben, aber ich finde das auch nicht sehr einschränkend oder so. Es gehört einfach dazu.
Ansonsten noch, wenn wir da schon direkt bei sind, im Beruf zum Beispiel oder im Studium, was machst du zurzeit? Wie gehst du damit um?
Also ich studiere, um später in einem sozialen Beruf arbeiten zu können. Und es ist für mich so, dass ich mir das so eingerichtet habe, dass ich zum Beispiel dann ein- oder zweimal die Woche zur Uni gehe und gucke, dass es eben mir nicht zu anstrengend wird, weil das merke ich schon, wenn ich zu viel mache, dass es mir dann, ja, dass ich das dann auch das auf den Bauch geht oder genau, einfach dann auf die Gesundheit geht. Und deswegen habe ich das ein bisschen reduziert und studiere zweimal die Woche. Aber jetzt im Studium direkt mit diesem, dass es für mich angepasst ist, habe ich da dann keine Probleme. Und das ist auch nicht schlimm, dass ich da jetzt nur 2 Tage die Woche hingehe, sondern das fällt da einfach keinem auf. Und dann, genau, es dauert halt ein bisschen länger, aber
Was
genau.
meinst du mit für dich angepasst?
Ja, also dass ich eben den Umfang reduziert habe und dann gucke, wie viel schaffe ich und wie viele Seminare schaffe ich am Tag und in der Woche und dass da so im Laufe der Zeit mein Limit quasi gefunden habe.
Ach so, Hauptsache die Gesundheit ist erstmal das Wichtige und dann mal schauen, wie es dann weitergeht, auch wenn es dann eben ein bisschen länger dauert. Das ist ja auch nicht weiter tragisch, meiner Meinung
Genau.
nach.
Ja, das ist, finde ich auch nicht schlimm. Ich finde es sogar sehr angenehm, dann davon mehr was mitzunehmen, weil später arbeite ich noch lang genug in dem Beruf.
Genau. Dann mal vom Beruf und Studium mal weg, mal in Richtung Freizeit. Wie gehen denn deine Freunde, deine Familie mit deiner Einschränkung um?
Also meine Freunde kennen das jetzt mittlerweile, gerade die, die ich aus der Schulzeit sozusagen mitgenommen habe in die Studienzeit. Und die sind da mit reingewachsen und haben auch einige Zeiten vielleicht miterlebt, wo ich dann in einem Krankenhaus war oder so. Und die sind damit total locker. Und ja, wir reden da auch manchmal drüber, aber in einer sehr lockeren Art. Und meistens ist es einfach kein Thema. Und genau, das ist sehr, sehr angenehm. Die haben auch alle eine Art, dass sie es gut verstehen und ja, da mir es auch leicht machen, damit umzugehen.
Ja, cool, dass du solche Freunde gefunden hast und solch eine Familie. Wie vermittelst du deinen Freunden denn deine Erkrankung? Wie sprichst du mit denen darüber?
Also, das ist je nachdem verschieden, wer natürlich mir gegenüber sitzt. Wenn ich jetzt auf meine Kindheit quasi zurückblicke, dann hatte ich verschiedene Phasen. Also eine Zeit lang war ich da total offen und habe es quasi jedem unter die Nase gerieben sozusagen. Und dann hat sich das so mit der Zeit entwickelt. Und ich habe für mich einfach den Weg gefunden, dass ich, wenn das notwendig ist, also wenn irgendwas ist, wo ich es erklären muss, zum Beispiel ich war öfters beim Arzt oder so, dass ich dann etwas sage und dass ich den dann erkläre, dass ich mit einer Fehlbildung am Darm geboren wurde und dass das dazu führt, dass ich verschiedene Arzttermine wahrnehmen muss zum Beispiel. Und ja, meine Freunde waren jetzt so, dass die dann sehr neugierig waren und das finde ich auch immer gut. Die haben dann nachgefragt, ja, was bedeutet das denn überhaupt? Und genau, das hat es mir dann auch leicht gemacht und ich habe gemerkt, hier öfter ich das erzählt habe und je mehr ich auch selber mit der Erkrankung quasi mich angefreundet habe, desto leichter ist es mir dann auch gefallen, mit anderen darüber zu sprechen. Und mich würde auch interessieren, wie machst du das so? Also wie gehst du da mit deinen Freunden so um?
Ja, so als Jugendlicher oder Kindesalter, Jugendlichalter habe ich tatsächlich noch nicht so viel darüber gesprochen mit. Ja, tatsächlich eher Scham, aber jetzt so mit 20 aufwärts habe ich es dann doch schon eher erzählt. Da sind ja so nicht alle aus dem jugendlichen Alter heraus, sage ich mal, wo ich denen das dann schon eher anvertraue und haben das auch meistens alle gut aufgenommen. Ja, wo es dann nicht so war, dann denke ich mir, ja, dann ist es ja eben so. Und hat mich dann auch gefreut und mich dann auch dementsprechend eher gestärkt wieder. Ehrlich gesagt auch war ich dann überrascht über die Reaktionen, weil ich als Jugendlicher halt mit anderen Reaktionen gerechnet habe. Und umso mehr Erfahrungen durfte ich dann ja auch wieder sammeln. Das war schon ganz gut.
Ja, und ich finde es auch immer wichtig, so für mich, ich sage nicht jedem alles, sondern ich überlege mir für mich, ja, wie es gerade auch ins Gespräch passt oder so. Und es ist ja dann auch immer abhängig davon, wer einem gerade gegenüber sitzt und in welchem Verhältnis man auch zu dem steht. Also ob es jetzt ein Kommilitone ist oder eine beste Freundin oder so, das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Und ja, was ist für den anderen wichtig und was ist für mich wichtig und wie viel will ich quasi sagen?
Wie viel Zeit investierst du denn in deine Gesundheit? Gehst du oft zum Arzt oder wie regelst du das?
Das ist, finde ich, abhängig davon, wie es mir gerade geht. Also natürlich gibt es Zeiten, wo der Darm, sage ich mal, mehr Tumult macht und andere Zeiten, wo ich nicht so viel damit zu tun habe. Insgesamt ist es mittlerweile so, dass es mich, wie ich vorhin ja auch schon gesagt hatte, nicht mehr so im Alltag beschäftigt. Genau. Und für mich ist es auf jeden Fall sehr wichtig, dass ich mich um meine seelische Gesundheit kümmere und da eben auf mich aufpasse und nicht zu viele Sachen mache. Das merke ich schon, wenn ich zu viel mache, dass das eine Belastung ist und dass das dann auch wieder auf den Darm geht. Und was ich habe, sind halt regelmäßige Arzttermine, die ich mal mehr, mal weniger wahrnehme. Aber genau, ich achte darauf, dass ich das abdecke, dass ich regelmäßig Blut abnehmen lasse, zum Beispiel, um die Blutwerte bestimmen zu lassen, dass da alles im richtigen Rahmen ist, sozusagen. Und ich gehe auch regelmäßig zu meiner Chirurgin, wo ich mich dann mit Ultraschall nachgucken lasse, dass alles in Ordnung ist und auch zum Nephrologen eben wegen der Nieren, dass das im Auge behalten wird. Genau, aber aktuell muss ich da nichts, keine Medikamente nehmen oder sowas.
Da haben wir ja schon viele Gemeinsamkeiten, finde ich. Also ich gehe zwar auch regelmäßig zum Arzt, aber haben wir ja da wahrscheinlich nochmal einen anderen Blickwinkel drauf als manch ein gesunder Mensch oder der nicht unsere Beeinträchtigungen hat. Ich denke mal, je mehr Stress man hat, umso mehr schlägt das ja auf den Darm.
Und andersrum finde ich es auch gut, dass man über Entspannung oder ich koche mir zum Beispiel was Gutes oder ich gehe mal raus und mache mir einen schönen Tag draußen oder so, dass man darüber auch sehr viel steuern kann, wie es einem geht und wie der Darm auch reagiert quasi und auch viel eben übers Essen.
Dann sind wir hier im Soma-Podcast.
Oh ja.
Dann in Sachen Soma, inwiefern spielt denn die Soma für dich eine Rolle?
Ja, die Soma spielt eine ziemlich große Rolle. Ich bin eben erst als Jugendliche zur Soma gekommen, also manche kommen später, manche früher. Genau, ich fand das eigentlich einen ganz guten Zeitpunkt sozusagen. Also dann habe ich meine komplette Jugendzeit sozusagen mit Soma verbracht und die Jugendfreizeiten mitgenommen und so weiter. Und eben seitdem spielt Soma eine große Rolle für mich und hat mir auch viel geholfen, was so Sachen angeht wie Selbstständigkeit oder eben mit seinem Körper umgehen lernen, seinen Körper wahrnehmen zu lernen und darauf dann zu reagieren. Du kennst bestimmt auch, dass die Soma für einen so auch Freundeskreis geworden ist. Also die, die ich da zum Beispiel auf den Jugendfreizeiten kennengelernt habe oder auf Erwachsenentreffen oder eben den Morbus-Hirschsprung-Fachtagungen, dass die zu einem sehr engen Freundeskreis zusammengewachsen sind, eben weil man die Themen so miteinander teilt.
Gerade halt eben auch die Freizeitaktivitäten, da merkt man ja gar nicht, dass man da irgendwelche Beeinträchtigungen hat. Also es geht ja nicht nur um die ganzen Fehlbildungen und sowas und irgendwelche Seminare, sondern auch tatsächlich einfach nur in der Freizeit genießen. Das macht schon echt Spaß mit den Leuten.
Ja. Geht darum, gemeinsame Zeit zu verbringen.
Ja, genau.
Geht auch nicht immer nur um die Fehlbildung oder so, sondern einfach auch tolle Zeit mit coolen Leuten zu verbringen.
Richtig, ja, sehr cool. Und dann so in Richtung Soma, welche Angebote haben dir denn da so richtig gut weitergeholfen noch? Gibt es da was?
Ja, und ein besonderes Highlight finde ich auch immer die Soma-Jahrestagung. Die findet immer einmal im Jahr statt und dann kommen über 300 Soma-Mitglieder und Fachleute zusammen und dann gibt es Vorträge, Gesprächskreise, Workshops und da finde ich auch immer den Austausch mit anderen Betroffenen, mit Fachleuten sehr interessant und auch so sind manchmal einfach nur die Gespräche zwischendurch, die einem sehr weiterbringen können und da habe ich sehr viel Unterstützung erfahren und das ist für mich immer ein sehr wichtiges Treffen.
Ja, und da du jetzt so selbstständig geworden bist durch die Soma, was willst du denn dann noch in deinem Leben noch so weiteres erreichen gerne?
Also jetzt in die nähere Zukunft zu gucken, möchte ich irgendwann mein Studium natürlich fertig bringen und überlege aber, ob ich da noch was draufsetze, also nochmal vielleicht ganz in eine andere Richtung gehe oder in dem Bereich nochmal mich weiterbilde sozusagen. Und ansonsten sind natürlich so Themen wie eine Familie gründen irgendwann oder ja, natürlich hat man immer so Träume, so sein Hobby zum Beruf machen. Also ich nähe sehr gerne und mache sehr gerne kreative Sachen und vielleicht da irgendwie noch weiter, das weiter auszubauen und da mit anderen Leuten eine Freude machen zu können. Das wäre noch sowas, was ich sehr gerne machen möchte.
Na cool, also klingt zwar sehr speziell meiner Meinung nach, aber immerhin, ich finde spezielle Sachen finde ich meistens immer cool. Und deswegen wünsche ich dir da auf jeden Fall noch viel Erfolg bei und bedanke mich dann, dass du da für uns die Zeit nochmal genommen hast.
Sehr, sehr gerne.
Und dann würde ich sagen, auf ein Wiederhören.
Auf jeden Fall.
Das war SomaPod, der Podcast von Soma e.V., der Selbsthilfeorganisation für Menschen mit Anorektal-Fehlbildung. Du möchtest mehr von uns erfahren? Dann klick dich durch die Website oder komm zu einer unserer Veranstaltungen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf dich. Also dann, bis zur nächsten Sitzung.
Für die in diesem Podcast wiedergegebenen Hinweise oder Informationen wird keine Haftung übernommen. Es wird die Meinung der Verfasser wiedergegeben. Sämtliche Änderungen in Therapie oder Behandlung sind vorher mit den behandelnden Ärzten bzw. Therapeuten abzusprechen.